Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich die 27. Sitzung eröffne, gestatten Sie mir bitte einige organisatorische Vorbemerkungen. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages übertragen. Und darüber hinaus kann die Übertragung auch live auf den Internetseiten des Bundestages oder über die Bundestags-App auf PCs und mobilen Geräten verfolgt werden. Im Anschluss an die Sitzung wird die Aufzeichnung dauerhaft auf den Seiten des Deutschen Bundestages im Internet zur Verfügung stehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete, ich eröffne nun die 27. Sitzung des Petitionsausschusses und begrüße sehr herzlich alle Anwesenden. Besonders begrüße ich den Petenten Herrn Professor André Tess sowie Frau Dr. Anna-Veronika Wendland als Begleiterin. Darüber hinaus begrüße ich den parlamentarischen Staatssekretär bei dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Herrn Christian Kühn, sowie den parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Herrn Stefan Wenzel. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute unsere Sitzung besuchen, heiße ich ebenfalls herzlich willkommen. Ich möchte Sie darum bitten, während der Sitzung von Beifalls- oder Missfallensbekundungen jeglicher Art zurufen oder klatschen abzusehen. Ferner mache ich rein vorsorglich darauf aufmerksam, dass es nicht gestattet ist, Spruchbänder oder Transparente zu entfalten bzw. Informationsmaterial zu zeigen oder zu verteilen. Schließlich weise ich darauf hin, dass private Film- und Tonaufzeichnungen nicht gestattet sind. Bitte schalten Sie nun auch Ihre Mobiltelefone aus. Ich begrüße auch die anwesenden Journalisten und hoffe auf eine interessante und anregende Berichterstattung. Zu der heutigen Sitzung möchte ich kurz folgende Hinweise geben. Im Kreis der Obleute wurde vereinbart, dass sich der Sitzungsablauf an demjenigen der öffentlichen Sitzung der 19. WP orientiert. Das bedeutet, dass zunächst der Petent Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement, circa 5 Minuten, und mehrere und nachfolgend die Ausschussmitglieder in mehreren Runden Gelegenheit zu Fragen an den Petenten und die Bundesregierung erhalten, wobei in der ersten Runde zunächst die Berichterstatter das Wort erhalten. Die Fragesteller bitte ich, vor langen Eingangsstatement abzusehen und sich maximal auf 2 Fragen an den Petenten und oder die Bundesregierung zu beschränken. Gesamtdauer 2 Minuten. Die parlamentarischen Staatssekretäre bitte ich, jeweils in unmittelbaren Anschluss an die Fragen zu antworten. Gibt es hierzu Fragen oder Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Insbesondere die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne möchte ich darüber hinaus darauf aufmerksam machen, dass der Ausschuss heute keine abschließende Entscheidung in dem zugrunde liegenden Petitionsverfahren trifft. Ich komme nun zur heutigen Sitzung zur vorgesehenen Petition zum Thema Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke, sogenannte Stuttgarter Erklärung. Entsprechend dem vereinbarten Ablauf darf ich zunächst Herrn Professor Tees um sein Eingangsstatement bitten. Herr Professor Tees, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, sehr geehrte 58.477 Unterstützer unserer Petition, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die phänomenale Sicherheit der zivilen Luftfahrt zeigt sich, wenn ein mit 300 Passagieren und 100 Tonnen Treibstoff startender Airbus A350 selbst bei einem unwahrscheinlichen Triebwerksausfall und einem noch unwahrscheinlicheren plötzlichen Herztod des Flugkapitäns vom ersten Offizier nach einer Platzrunde trotzdem sicher gelandet werden kann. Das deutsche Stromnetz ist komplexer als ein Airbus. Ein Blackout fordert mehr Menschenleben als ein Flugzeugabsturz. Das Abschalten von Kernkraftwerken mitten in einer Energiekrise ist ein Risiko für 83 Millionen Bürger. Und da auch die Bundesregierung dieses Risiko erkannt hat, nimmt sie Kohlekraftwerke wieder in Betrieb. Dies jedoch steht im Widerspruch zu den deutschen Emissionszielen. Wie der Expertenrat der Bundesregierung jüngst feststellte, werden wir die Ziele für 2030 mit den derzeitigen Mitteln nicht erreichen. Um die Öffentlichkeit über diese Risiken aufzuklären und eine Rettungsgasse zu bahnen, haben am 26. Juli 2022 unter Mitwirkung meiner geschätzten Kollegin Frau Dr. Anna-Veronika Wendland die 6 Professorinnen, die Mare, Eckert, Enders, Henschel, Hillerbrand und Luke sowie 14 aktive Professoren Atakan, Beckmann, Dilger, Hurtado, Kind, Koch, Meyer, Schillings, Schwarz, Steigleder, Stieglitz, Wegner, Wetzel und Tess die Stuttgarter Erklärung gegen den Atomausstieg unterzeichnet. Diese Erklärung ist Grundlage unserer Petition. Auf der Basis unserer wissenschaftlichen Expertise stellen wir 3 Forderungen an unser Parlament. Wir benötigen erstens einen Weiterbetrieb der 3 laufenden Kernkraftwerke über den 15. April 2023 hinaus. Dazu fordern wir die Streichung der Passagen aus § 7 des Atomgesetzes, die diesem Weiterbetrieb entgegenstehen. Wir benötigen zweitens für die Energiesicherheit auch die 3 zuletzt stillgelegten Kernkraftwerke. Dafür fordern wir ein Rückbaumoratorium und eine rasche Evaluierung der Möglichkeiten einer Wiederinbetriebnahme. Und wir benötigen drittens eine Abwägung zwischen den Risiken des Klimawandels und den Risiken der Kernenergie. Und dazu fordern wir eine breite öffentliche Diskussion, und zwar auf wissenschaftlicher Basis. Die Kernenergie, meine Damen und Herren, ist die Schlüsseltechnologie an der Schnittstelle zwischen Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Sie vereint 2 Vorteile. Sie ist klimafreundlich wie die Sonne und zuverlässig wie die Kohle. Deutschland emittiert pro Kopf doppelt so viel CO2 wie unser befreundetes Nachbarland Frankreich. Mit der Rückholung von Kohlekraftwerken und dem Abschalten der CO2-armen Kernenergie wird sich dieses Verhältnis noch weiter verschlechtern. Auch der Zubau von Erneuerbaren löst dieses Problem nicht, denn gesicherte Leistung aus Kernenergie kann nicht durch schwankende Erzeuger ersetzt werden. Wir fordern deshalb die Kernenergie neben Sonne und Wind als 3. Klimaschutzsäule zu nutzen. Die Zahlen, meine Damen und Herren, sprechen für sich. Würden wir die 6 betriebsfähigen Kernkraftwerke am Netz halten und Kohle in gleichem Umfang abschalten, könnte Deutschland etwa 10% seines CO2-Ausstoßes sparen. Übrigens schon ein einziges Kernkraftwerk hat ein 3-mal höheres CO2-Einsparungspotenzial als ein hypothetisches Tempolimit auf 120 Kilometer pro Stunde. Ich möchte meinen Appell mit einem Zitat aus dem Kapitel 242 des IPCC-Berichts von 2018 beschließen. Darin steht, einige Charakteristiken der Energieversorgung sind in den 1,5-Grad-Szenarien dieses Kapitels evident. Ein wachsender Anteil von Energie, die aus CO2-armen Quellen einschließlich erneuerbarer Energie, Kernenergie und fossiler Energiequellen mit CO2-Abscheidung gewonnen wird. Das steht im IPCC-Bericht. Meine Damen und Herren, ein Beschluss über den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke ist ein kleiner Schritt für 736 Bundestagsabgeordnete, aber ein großer Schritt nach vorn für 83 Millionen Bürger unseres Landes. Lassen Sie uns den klimaschädlichen nationalen Alleingang beenden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Professor Tess, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich eröffne nun die erste Fragerunde, in der zunächst die Berichterstatterinnen und Berichterstatter Gelegenheit haben, ihre Fragen zu stellen. Herr Kollege Echevarria, bitte.
Ja, Herr Professor Tess, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Petition noch mal vorgestellt haben. Auch wenn ich nicht ganz Ihrer Meinung bin, insbesondere was die Zuverlässigkeit der AKWs angeht, da hat sich ja in Frankreich diesen Sommer einiges gezeigt. Aber in dem Begründungstext gehen Sie ja nicht nur auf CO2 ein, sondern auch auf den Energiepreis. Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hat in einer Studie die Gesamtgesellschaften realen Kosten der verschiedenen Energieformen mal verglichen. Diese Studie berücksichtigt nicht nur den Marktpreis, sondern auch staatliche Förderungen und Subventionen, die Bürgerinnen halt über Steuergeld dann mitfinanzieren müssen. Eine Kilowattstunde kostet, Atomstrom kostet demnach so bis zu 42,2 Cent. Die Windenergie liegt hingegen bei etwa 8,1 Cent pro Kilowattstunde. Sind Ihnen diese Zahlen bekannt? Und wenn ja, warum plädieren Sie ausgerechnet für eine im Vergleich sehr teure Energiequelle? Herzlichen Dank. Und an den Staatssekretär Kühn noch mal die Frage. Also meiner Meinung nach waren die Argumente zum Atomausstieg eigentlich lange ausgetauscht. Das war immer mein Gefühl. Meines Wissens haben wir immer noch keine Möglichkeit der sicheren Entladung für radioaktive Abfälle gefunden. Sind Sie zuversichtlich, dass wir da wenigstens mittelfristig eine Lösung für die Endlagerung finden? Und inwieweit diese garantieren werden kann auf die Ewigkeit hin und welche Kosten dort entstehen, was Sie da schätzen würden? Danke.
Dankeschön, Herr Kollege Echevarria. Herr parlamentarischer Staatssekretär Kühn, bitte.
Ja, danke, Herr Kollege, für die Frage zur sicheren Entsorgung der radioaktiven Abfälle. Man kann dazu sagen, dass dieser gesamte Komplex uns noch viele Jahre, viele Generationen beschäftigen wird und wir bis heute eben keine sichere Endlagerung für die Atomabfälle in Deutschland, aber auch weltweit haben. Wir sind als Bundesrepublik Deutschland intensiv und als BMUV intensiv dabei, diese Fragen abzuarbeiten. Aber sie sind mitnichten einfach abzuarbeiten. Ich will Ihnen da ein kurzes Beispiel aus meiner Arbeit geben. Es geht zum Beispiel um die Frage eines Logistikzentrums für mittel- und schwach radioaktive Stoffe in Würgassen. Wenn Sie sich da die Debatten darum anschauen, die in der Bevölkerung sind, dann zeigt das sehr deutlich, dass es eben keine Akzeptanz in Deutschland gibt, ja, für Einrichtungen dieser Art sozusagen vor Ort. Und das zeigt nochmal sehr deutlich, dass wir da einen gesellschaftlichen Konsens brauchen. Und dieser gesellschaftliche Konsens, ja, den wir für die Entlang brauchen, fußt letztlich auf dem Ausstieg. Dadurch sind die Müllmengen sozusagen begrenzt. Ja, und das war sozusagen auch nach 2011, nach dem Ausstieg, eine ganz entscheidende Weichenstellung. Deswegen, die Entsorgung radioaktiver Abfälle ist aufwendig, langwierig und teuer. Wir haben die Endlagerfrage nicht gelöst. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, die Perspektive, die wir darauf haben, ist natürlich die zu sagen, wir müssen die Endlagerung voranbringen, ja, um eben auch Risiken für die Bevölkerung zurückzunehmen. Und deswegen arbeiten wir sehr intensiv daran. Aber es gibt noch eine ganze Reihe an Forschungsfragen. Und Sie wissen, wir sind mitten im Prozess. 54% der Landesfläche wird untersucht im Augenblick. Und von daher würde ich sagen, diese Frage ist nicht gelöst. Und sie ist mit erheblichen Kosten, wirklich mit erheblichen Kosten verbunden. Allein die Hälfte des Budgets des Bundesumweltministeriums geht allein in die Frage der Endlagerung und der Frage der Beschäftigung mit diesen atomaren Folgekosten. Und von daher auch aus Sicht sozusagen der Kosten der Endlagerung ist der Atomausstieg richtig.
Dankeschön, Herr Staatssekretär. Herr Professor Thies, bitte.
Herr Abgeordneter Echeverria, vielen Dank für diese Frage. Die Studie, was Strom wirklich kostet, vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft aus dem Jahr 2017, ist kein Dokument, welches den wissenschaftlichen Ansprüchen hinsichtlich unabhängiger Begutachtung genügt. Ich zitiere sie aber trotzdem gern, speziell Seite 26, Abbildung 6. Das ist die Seite, auf der Sie die gesamtgesellschaftlichen Kosten von Kohle, Wind, Sonne und Kernenergie finden. Diese Studie hat das Problem, dass der zentrale Parameter für die Kosten einer Klimaschutztechnologie, nämlich die CO2-Vermeidungskosten, in dieser Studie nicht angesprochen werden. Ich habe mir allerdings die Mühe gemacht, aus dieser Abbildung 6-mal die CO2-Vermeidungskosten auszurechnen. Und dann komme ich bei der Kernenergie im pessimistischen Fall auf 20 Euro pro Tonne und im anderen Fall auf 200 Euro pro Tonne. Das sind Zahlen für die CO2-Vermeidungskosten bei Ersatz eines Kohlekraftwerks durch ein Kernkraftwerk. Die liegen deutlich unter den CO2-Vermeidungskosten zum Beispiel für Elektroautos und sie liegen auch deutlich unter den CO2-Vermeidungskosten für synthetische Treibstoffe. Und aus dieser Studie, die von Greenpeace Energy finanziert wurde und die ganz bestimmt nicht in dem Verdacht steht, pro Kernenergie zu rechnen, geht eindeutig hervor, dass die CO2-Vermeidungskosten bei Ersatz eines Kohlekraftwerks durch ein Kernkraftwerk sehr, sehr niedrig und sehr, sehr wettbewerbsfähig sind. Insofern zeigt gerade diese Studie die niedrigen CO2-Vermeidungskosten der Technologie Kernenergie.
Vielen Dank.
Im zweiten Teil der Antwort zur Sicherheit würde ich an meine Kollegin Frau Wendland.
Die zwei Minuten sind eigentlich um. Es tut mir leid. Können wir das vielleicht in der nächsten Runde mit anbringen? Wäre nett. Das Fragerecht geht jetzt an die CDU-CSU-Fraktion. Der Kollege Andreas Mattfeld, bitte.
Ja, Frau Dr. Wendland, Herr Dr. Tess, zunächst einmal herzlichen Dank, dass wir mit Ihnen heute hier diskutieren dürfen. Häufig ist es so, dass wir Politiker häufig mit selbsternannten Experten zu diesem Thema diskutieren müssen. Und heute ist es endlich mal so, dass wir auch mit Personen diskutieren, die hier auch wissenschaftliche Abschlüsse oder Berufsabschlüsse in diesem Bereich haben und wahre Experten auf dem Gebiet sind und auch Abschlüsse hier vorweisen können. Das finde ich sehr beruhigend mal. Was ich ein wenig kritisch finde in diesen Tagen, dass wir überhaupt diese Diskussion führen, wo Deutschland vor der größten Wirtschaftskrise und vor allen Dingen der größten Energiekrise unseres Landes steht. Viele in der Bevölkerung, für die ist es absolut unverständlich, dass wir in diesen Tagen diese Diskussion hier überhaupt führen müssen. Und insofern ist es auch für viele komplett in der Bevölkerung unverständlich. Und ich glaube, es ist sogar die Mehrheit, die es nicht versteht, wenn wir über CO2-Bilanzen uns unterhalten und CO2 der Klimakiller schlechthin sein soll, dass wir auf eine CO2 nahezu freie Energiequelle hier aus ideologischen Gründen verzichten beziehungsweise als einer von wenigen Staaten hier in Kauf nehmen. Und deshalb habe ich auch zwei Fragen. Die erste Frage geht an die Bundesregierung, an beide Ministerien. Durch Medienrecherchen ist ja bekannt geworden, dass selbst im BMWK, Herr Wenzel, zahlreiche Mitarbeiter für Laufzeitverlängerung sich ausgesprochen haben. Und schwere Vorwürfe liegen hier im Raum, dass seitens beider Ministerien, das betone ich, Vorformulierungsvorwürfe durch die Spitze des Hauses gesetzt worden sind und bewusst, ganz bewusst sollen, das ist der Vorwurf, falsche Daten zugrunde gelegt worden sein, damit die Entscheidung, die das Gutachten gegeben worden oder gegeben hat, bewusst in grüner Ideologie hier aufgelegt worden sind. Ganz konkret, wie stehen Sie beide zu diesen Vorwürfen? Und eine Frage an den Petenten, Herrn Dr. Tess. Herr Minister Habeck hat mir auch persönlich, ich bin auch sein Haushälter für sein Ministerium, immer wieder gesagt, es sei nahezu unmöglich, Brennstäbe zu besorgen für die neuen Kernkraftwerke. Andere Kollegen sagen mir etwas anderes. Wie stehen Sie dazu?
Moment. Ja? Wir lassen jetzt mal Mattfeld die Frage zu Ende stellen, aber Sie gucken auf die Uhr, bitte.
Ich gucke auf die Uhr, wenn ich unterbrochen werde, ist es natürlich schwierig.
Sie haben das Wort, bitte.
Also deshalb den letzten Satz, wenn ich den noch sagen darf. Wie stehen Sie dazu, dass Brennstäbe angeblich nicht rechtzeitig zu beschaffen sind? Gibt es in Ihren Erkenntnissen hier andere Darstellungen?
Vielen Dank. Wer möchte zuerst von den Staatssekretären? Der Herr Staatssekretär Wenzel, bitte.
Das ist doch problematisch.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Frage. Herr Mattfeld, ich möchte Sie bitten, Ihre Quellen im Zweifel besser zu belegen. Es ist immer guter Brauch gewesen, sich anderslautende Meinungen anzuhören und abzuwägen und dann zu einer Entscheidung zu kommen. Insofern wird auch bei uns im Haus ausdrücklich gewünscht, dass abweichende Meinungen auch vorgetragen werden, um im Zweifel in die Abwägung einfließen zu können. Das ist ein ganz normaler, üblicher Vorgang. Und ich halte viel davon, entsprechend auch vorzugehen. Und was die Frage Stresstest angeht, hat es da eine hohe Transparenz gegeben. Der übliche Bericht der Übertragungsnetzbetreiber lag Ende April, Anfang Mai vor. Daraufhin sind weitere Stresstests in Auftrag gegeben worden, die alle veröffentlicht wurden, anders als das in der Vergangenheit üblich war, damit jede und jeder sich davon überzeugen kann, wie die Fakten sich darstellen. Zum Thema Brennelemente. Ich mache darauf aufmerksam, dass ein Großteil der Brennelemente und der notwendigen Technologien zur Fertigung, Urananreicherung, Uranförderung, Konversion sich in der Hand Russlands befinden, knapp 50%. Das heißt, Sie müssen aufpassen, dass, wenn Sie hier von Gas zu Atom wechseln wollen, nicht vom Regen in die Traufe kommen, weil die Abhängigkeit dann noch größer ist. 18 Atomkraftwerke in Osteuropa werden immer noch mit russischen Brennelementen versorgt. 25 Atomkraftwerke in den USA versorgen sich mit Brennstoff aus den USA, aus Russland bislang. Frankreich auch. Wir haben das in den letzten Lieferungen gesehen. Und das müssen Sie sich sehr genau überlegen, wenn Sie die Abhängigkeit von Russland reduzieren wollen, ob Sie dann hier neu einsteigen.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Kollege Mattfeld, ich möchte es an dieser Stelle noch mal eine Lanze für die Mitarbeiterin meines Hauses brechen. Und letztlich ist es so, dass ich ja hier für das BMOV spreche und nicht sozusagen für irgendwen anders, sondern für das Bundesumweltministerium. Und das Bundesumweltministerium ist die Organisation in Deutschland, die seit vielen Jahrzehnten sich um die nukleare Sicherheit in Deutschland kümmert. Und wenn Sie den Vermerk aus dem März sich noch einmal ganz genau anschauen, dann haben wir dort sehr deutlich unsere Abwägungsgründe zu dem damaligen Zeitpunkt deutlich gemacht, warum wir zu dem damaligen Zeitpunkt eben einen längeren Betrieb der AKWs in Deutschland abgelehnt haben. Diese Position hat die Bundesregierung aufgrund der Stresstestergebnisse im Sommer verändert. Deswegen diskutieren wir diese Woche im Deutschen Bundestag einen Gesetzentwurf. Und die Aufgabe des BMUVs ist an dieser Stelle sehr, sehr klar, die möglichst höchste Sicherheit der Betrieb dieser Anlagen zu gewähren. Und das werden wir auch weitermachen. Und deswegen kann ich Ihre sozusagen Äußerungen hier, möchte ich an dieser Stelle hier auch klar zurückweisen. Die Atomkraft ist weiter eine Hochrisikotechnologie. Daran hat sich nichts geändert durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Frage hat sich eher verschärft in dieser Fragestellung. Und ich möchte deswegen auch noch mal sehr deutlich machen, der Atomausstieg, der nach Fukushima in Deutschland in einem breiten gesellschaftlichen Konsens getroffen worden ist, ist richtig, ist auch in dieser Zeit der multiplen Krisen richtig. Wir sollten die Risiken nicht erhöhen, sondern verringern. Und deswegen teilt die Bundesregierung eben weder die Auffassung von Ihnen noch die des Petenten, dass es nun an der Zeit ist, wieder in die Atomkraft einzusteigen. Der Ausstieg ist genau richtig und auch jetzt genau richtig. Und er ist übrigens auch kein Sonderweg. An dieser Stelle wollte ich das noch mal ausführen. Ganz im Gegenteil, die Mehrzahl der europäischen Länder betreibt gar keine Atomkraft.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär Kühn. Herr Professor Tess, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Abgeordneter Mattfeld, ich würde diese Frage gern an meine Kollegin Frau Anna-Veronika Wendland übergeben.
Ja, herzlichen Dank. Was die Beschaffung frischen Kernbrennstoffs angeht, so ist es richtig. Die Hersteller geben ungefähr ein Jahr als Frist an. Aber ich gebe zu bedenken, hätte man im März entschieden, dann könnte man eigentlich im Anschluss an den Streckbetrieb eine Revision, einen Brennelementwechsel mit frischen Brennelementen durchführen. Das ist tatsächlich jetzt zu spät. Das heißt, das käme dann erst für Ende 2023 in Frage. Was die Abhängigkeit von Russland angeht, ist zu bedenken, unsere Brennelemente kommen von Westinghouse in Schweden. Es ist tatsächlich so, dass ein Teil des Urans aus Russland stammt oder aus russischer Aufarbeitung. Aber was wichtig ist, Uran konstituiert nicht eine ähnliche Abhängigkeit, wie es zum Beispiel die leitungsgebundenen Energieträger wie Erdgas sind. Sie können mit 50 neuen Brennelementen eine Reaktorladung auffrischen und ein Jahr so ein Kernkraftwerk fahren. Das heißt, Sie können für zwei Jahre im Grunde auf dem Gelände des Kernkraftwerks ohne Mühen den Brennstoff vorhalten. Das heißt, das konstituiert überhaupt nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis wie beim Erdgas, wo, wenn der Hahn abgedreht wird, auch die Lieferung sofort stoppt. Das ist tatsächlich sehr wichtig, das noch mal festzuhalten. Und letzten Endes auch, wir müssen uns die Alternativen anschauen. Schauen wir uns die Photovoltaik an, so sehen wir eine 80-prozentige Abhängigkeit unserer Photovoltaikanlagen von chinesischen Rohstoffen, von chinesischen Anlagenbauern. Und das ist ebenfalls eine, ja, kann man dann sagen, eine Despotentechnik. Und wir wollen ja solche Wörter nicht benutzen. Das heißt, wir sollten hier tatsächlich vorsichtig sein, wenn wir Abhängigkeiten nur einseitig konstatieren. Dankeschön. Ach ja, noch zu der Zuverlässigkeit der Kernkraftwerke. Wir sprechen hier über deutsche Kernkraftwerke. Sie können in der Power Reactor Information Base der IAEA nachsehen, welche Lastfaktoren diese deutschen Kernkraftwerke haben. Über 90%. Das unterscheidet sie auch von den französischen. Und damit wäre auch diese Frage von Ihnen noch beantwortet.
Danke, Frau Dr. Wendland. Das Fragerecht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen. Die Kollegin Swantje Michaelsen, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Guten Morgen in die Runde. Ich habe das hier so verstanden, dass es bisher üblich war, dass man Fragen stellt. Ich würde jetzt selber, auch wenn ich auch allerlei Inhaltliches zu sagen hätte, mich daran halten, aber auch darum bitten, dass das dann für alle Fragestellerinnen und Fragesteller von allen so gehandhabt wird. Ich habe zwei Fragen an die Bundesregierung. Zum einen wird argumentiert, dass die Atomkraft quasi CO2-frei wäre. Dazu würde mich interessieren, wenn man sich die gesamte Situation anguckt, nicht nur sozusagen die unmittelbare Stromproduktion, vielleicht auch die, aber wenn man es eben aufs Gesamte sieht, was heißt das eigentlich CO2-frei? Ist das so in Bezug auf die Atomkraft? Und die andere Frage betrifft nochmal das Thema Risiko. Zum Thema Endlagerung haben Sie schon einiges gesagt. Allerdings würde mich interessieren, wie ist denn das Risiko insgesamt einzuschätzen, auch während der Laufzeit, sicherheitspolitisch einerseits, aber auch in Bezug auf alle anderen Themen, Gesundheit zum Beispiel der umliegenden Bevölkerung. Und sind Atomkraftwerke eigentlich versicherbar?
Danke, Frau Kollegin. Ich gehe jetzt davon aus, dass es ans BMU die Frage war.
Ich fange an mit der ersten.
Genau, die eine Frage. Genau, danke.
Dann fängt der Kollege Wenzel, der Herr Staatssekretär Wenzel an, bitte. Entschuldigung.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Frage. Gemeinhin wird immer behauptet, Atomkraft würde keine CO2-Emissionen verursachen. Das ist falsch. Es gibt verschiedene Studien, die sich damit auseinandersetzen. Ich will mal eine zitieren von Sova Kuhl, der die Hauptemissionen am Frontend sieht, also Uranium Mining, Milling, Conversion, Enrichment and Fabrication. Da geht man von 25,09 CO2-Äquivalent aus. Im Bereich Decommissioning 12,01, im Bereich Operation 11,6 und im Bereich Storage, Reprocessing, Full Conditioning nochmal von 9,2. Man kommt dann etwa auf 66. Der IPCC hat hier ebenfalls mal die Bandbreite der Schätzungen vorgelegt. Die bewegen sich zwischen 12 und 110. Das Öko-Institut hat es mal mit 104 quantifiziert. Sie sehen also, wenn man den Mittelwert dieser unterschiedlichen Studien nimmt, sich die aber noch mal im Genauen anguckt, dann liegt man mindestens bei etwa 60 bis 70 im Vergleich Windkraft unter 10, also etwa das 6- bis 7-fache von Windkraft ziemlich sicher, möglicherweise sogar das 10-fache von Windkraft an CO2-Emissionen. Insofern ist die Aussage, dass Atomkraft CO2-frei ist, schlicht und einfach nicht haltbar. Wenn, dann guckt man sich hier irgendwelche Teile an, aber bezieht nicht den gesamten Prozess von der Förderung des Urans bis zur Endlagerung mit ein.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär Wenzel. Herr Staatssekretär Kühn, bitte.
Ja, danke auch nochmal. Die Frage zu der Risikoeinschätzung und einmal die Frage zur Versicherbarkeit. Zunächst mal zur Risikoeinschätzung. Ich habe es ausgeführt, die Atomkraft ist weiter eine Hochrisikotechnologie. Und Deutschland hat sich 2011 nach dem Reaktorunglück in Fukushima dafür entschieden, aus dieser Nutzung dieser Technologie auszusteigen. Und das, glaube ich, damals auch in einer breiten gesellschaftlichen Debatte, auch damals mit einem Umdenken der damaligen Kanzlerin, die damals sehr klar ausgeführt hat, dass das Undenkbare möglich geworden ist und dass dieses Risiko nicht auszuschließen ist. Und das ist sozusagen inhärent mit dieser Technologie. Deswegen ist es eine Hochrisikotechnologie. Deutschland hat in den Jahrzehnten, in denen die Kernkraft in Deutschland betrieben worden ist, ein umfassendes Prüf- und Überwachungssystem der Betreibung dieser Anlagen entwickelt. Und dennoch ist es am Ende am Ende ein Risiko, das nicht bis ins Letzte zu kalkulieren ist, vor allem bei der Frage, in der wir uns in diesen Tagen sicherlich stellen, wenn es um Angriffe auf kritische Infrastrukturen und anderes geht. Und in diesen Tagen ist der Betrieb dieser Anlagen sicherlich weiter ein Risiko. Wir haben es nun für den Gesetzentwurf, der diese Woche im Parlament beraten wird, in eine Abwägung gebracht. Wir halten den längeren Betrieb von 3,5 Monaten, um Netzstabilität im Winter in Extremstsituationen zu gewährleisten, für richtig. Ein längerer Betrieb würde auch zu erheblichen Nachrüstungen, auch zu einer weiteren periodischen Sicherheitsüberprüfung und anderem führen. Und von daher glaube ich, dieses Risiko ist gut, wenn wir es im Mitte April beenden. Die Versicherbarkeit ist sicherlich ganz einfach zu beantworten. Ohne staatliche Garantien wird auf dieser Welt kein AKW betrieben.
Dankeschön, Herr Staatssekretär Kühn. Das Fragerecht geht jetzt an die FDP-Fraktion. Der Kollege Valentin Abel, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke auch an die Petentinnen und Petenten für die Petition und dass wir uns heute mit Ihnen unterhalten können. Ich hätte eine Frage an Sie. Wir haben uns als Fraktion der Freien Demokraten ja für eine Verlängerung der AKW-Laufzeit über den 31.12.2022 angesichts der aktuellen Lage am Energiemarkt eingesetzt. Sie kommen ja zu einem sehr ähnlichen Conclusio. Sie fordern die Aufhebung des Atomausstiegsparagraphen und eine Prüfung der sicherheitstechnischen Betriebserlaubnis. Die Frage, die ich hätte, ist, wie sehr wird Ihrer Meinung nach die Lage am Energiemarkt durch einen Weiterbetrieb entschärft, beziehungsweise sehen Sie realistisch kurzfristig Alternativen dazu? Und dann hätte ich noch eine Frage ans Ministerium beziehungsweise ans BMU in dem Fall. Vielen Dank, dass Sie hier sind, Herr parlamentarischer Staatssekretär Kühn. Die Frage, die ich hätte, ist, Sie haben ja bezüglich der Sicherheit geprüft und kamen zu dem Schluss im Sommer, dass Sie sogar vom Weiterbetrieb der drei verbliebenen AKWs abraten. Wir haben auf der anderen Seite ein Gutachten vom TÜV, der sagt, vom TÜV Süd, dass der Weiterbetrieb technisch möglich wäre. Mich würde einfach mal aus technischer Sicht interessieren, wo sind die Hauptparameter, wo Sie ursprünglich zu einem anderen Schluss kamen, wie der TÜV, beziehungsweise wenn Sie Risiken sehen, könnte man die kurzfristig beseitigen? Danke.
Dankeschön, Herr Kollege Abel. Herr parlamentarischer Staatssekretär Kühn, bitte.
Ja, danke, Herr Abel, für die Frage. Wir haben ja in dem letzten Dreivierteljahr als Bundesregierung mehrere Gespräche auch mit den Betreibern geführt. Und das kann man noch mal chronologisch sich genau anschauen. Und wenn Sie sich im Mai sozusagen die Meldung dazu anschauen und auch im Sommer, wo gewisse Kraftwerke sozusagen deutlich, ja, ich sag mal, gerade die Frage bei ISA 2 deutlich sozusagen uns dann auch öffentlich vorgehalten worden wurde, ja, wir würden hier, hätten die Anlagen falsch eingeschätzt, ja. Ich muss sagen, bei den genaueren Gesprächen jetzt zur Vorbereitung dann auch dieses Gesetzentwurfs war nochmal sehr deutlich, dass die Anlagen eben in einem Zustand sind, ja, der nicht ohne weiteres sozusagen einen Streckbetrieb so ermöglichte. Wir haben diese Frage der Leckage ja dann auch öffentlich intensivst hier diskutiert. Die Anlagen sind natürlich sicher. Ich habe ja auch ausgeführt, dass wir einen sicheren Betrieb haben. Sie müssen aber sehen, dass die PSÜ, die periodische Sicherheitsüberprüfung, ein sehr intensiver Prüfprozess ist und der ja schon seit 3 Jahren ausgesetzt ist für diese Anlagen. Und für einen weiteren, längeren Betrieb dieser Anlagen wäre diese periodische Sicherheitsüberprüfung zwangsläufig. Ja, die wäre zwangsläufig und würde auch dazu führen, dass es zu Stillständen kommt, dass die Anlagen erhebliche Investitionen getätigt werden, um Sicherheit auch auf dem Niveau, den wir in Deutschland gewohnt sind, bei diesen Anlagen zu gewährleisten. Und vor diesem Hintergrund halten wir einen Streckbetrieb, wie er jetzt sozusagen im Gesetz angelegt ist, aus Sicherheitsperspektive für vertretbar. Eine Laufzeitverlängerung bräuchte erhebliche Investitionen in den Kraftwerken, um die Sicherheit auf dem gleichen Niveau zu gewährleisten.
Dankeschön, Herr Staatssekretär Kühn. Herr Professor Tess, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter, herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich will kurz eingehen auf die Situation an den Energiemärkten und auf die ökonomische Komponente der Kernenergie. Es gibt bis zum heutigen Tage keine den Qualitätsanforderungen der Wissenschaft genügende Studie, aus der eindeutig der Einfluss eines längeren Betriebs der Kernkraftwerke auf die Energiepreise und Energiemärkte hervorgeht. Nicht alles, was in der Öffentlichkeit als Studie verkauft wird, meine Damen und Herren, ist eine Studie im Sinne unseres wissenschaftlichen Verständnisses. Es gibt jedoch handfeste Indizien dafür, dass ein längerer Betrieb der grundlastfähigen Kernkraftwerke einen dämpfenden Einfluss auf die Energiepreise haben könnte. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass unsere Petition durch alle drei Aspekte motiviert ist und für uns steht im Vordergrund die Energiesicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Erfüllung der deutschen Emissionsziele. Und in einer solchen Situation, in der wir uns jetzt befinden, halten wir es für hochproblematisch, eine Technologie wie die Kohlekraft mit hohen CO2-Emissionen und übrigens hohen Gesundheitsrisiken ans Netz zu nehmen und eine CO2-arme oder CO2-freie Technologie wie die Kernenergie mit niedrigem Risiko für die Menschen abzuschalten. Und ergänzend kann Frau Wendland.
Ganz kurz noch, weil die Frage kam. Eine PSÜ bedeutet keinen Anlagenstillstand. Das ist eine Meta-Analyse, die im Verwaltungsgebäude des Kernkraftwerks stattfindet. Dafür wird die Anlage nicht stillgelegt. Bei der Leckage handelt es sich um eine letzten Endes erlaubte Leckage von Vorsteuerventilen für Druckhalter-Sicherheitsventile. Und das bedeutet nur, sie müssen nachgestellt werden, damit das Kernkraftwerk ab Januar im Streckbetrieb sein kann, da normalerweise dieses Nachstellen erst im Januar fällig gewesen wäre. Das heißt, es handelt sich hier um keine Störung oder keinen Leck im AKW, nur als Ergänzung zu Ihren Aussagen.
Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an die AfD-Fraktion. Der Abgeordnete Dirk Brandis, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank für das erteilte Wort. Sehr geehrte Frau Dr. Wendland, sehr geehrter Herr Professor Tess, ich möchte mich für die eingereichte Petition bedanken, denn eine erstellte Petition zeigt ja auch immer Engagement und Beteiligung am politischen Meinungsbildungsprozess. Traurig ist natürlich, das sei mir noch erlaubt, das Wort, dass eine solche Petition, die eine grundlastfähige Energiesicherung eines Industrielandes wie Deutschland fordert, überhaupt gestellt werden muss. Das sollte eigentlich für uns alle eine Selbstverständlichkeit sein. Zu den Fragen habe ich eine an Herrn Staatssekretär Kühn. Aus aktuellen Zahlen geht hervor, dass Deutschland von Januar bis Oktober diesen Jahres 3 Terawattstunden Atomstrom aus dem Ausland bezogen hat. Halten Sie unter dieser Prämisse, dass wir von ausländischem Atomstrom abhängig zu sein scheinen, die These vom Atomausstieg nicht für einen Etikettenschwindel? Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Professor Tess. Und zwar, hier wurde immer von Herrn Staatssekretär Kühn von der Hochrisikotechnologie Kernkraft gesprochen, die sich mir nicht ganz erschließen mag. Meine Frage geht darin, es gibt ja Zahlen, wie viele Menschen pro erzeugter Terawattstunde Strom sterben mussten. Und bei Atomstrom sind das mit 0,1 wesentlich weniger als zum Beispiel bei Kohle. Halten Sie den Begriff Hochrisikotechnologie eigentlich für zutreffend oder für unzutreffend? Wenn unzutreffend, warum? Vielen Dank.
Dankeschön. Herr Parlamentarischer Staatssekretär Kühn, bitte.
Ich würde gerne an den Kollegen Wenzel abgeben, da es sich im Kern um eine energiewirtschaftliche Frage handelt und dafür das BMWK zuständig ist.
Ist das okay für Sie, Herr Brandes? Wunderbar. Dann bitte, Herr Staatssekretär Wenzel, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich will zunächst noch mal darauf hinweisen, dass auf der Welt 160 Länder ihre Bevölkerung ohne Atomenergie versorgen und nur 33 mit. Und vielleicht muss man auch noch mal erinnern, als die Kanzlerin Merkel empfohlen hat, Herr Mattfeld, die Atomkraftwerke alle abzuschalten. Das war in einer Situation, wo die 10-Millionen-Stadt Tokio akut von Evakuierung bedroht war. Das hat selbst gestandene Physiker, die zu den Befürwortern gehörten, damals etwas fassungslos gemacht, was in Fukushima passierte. Das, ja, okay, man hätte das ja alles vor einkalkulieren können. Und insofern denke ich, ist es auch noch mal.
Würden Sie den Herrn Staatssekretär aussprechen lassen? Ja, Entschuldigung, es tut mir leid, bitte.
Ja, man muss das sich durchaus vor Augen halten, wie es zu dieser Entscheidung kam. Aber ich will noch mal auf Ihre Frage eingehen. Deutschland ist Stromexportland. Wir haben in diesem Jahr bis zur Mitte des Jahres, also bis im ersten Halbjahr, mehr Strom exportiert als im ganzen Jahr 2021. Wir haben aber einen europäischen Strommarkt. Das heißt, wir sind im engen Austausch mit unseren Nachbarn, mit Dänemark, mit Polen, mit Österreich, mit der Schweiz, mit Frankreich, mit den Benelux-Staaten. Sie haben einen Markt, der dadurch geprägt ist, dass hier täglich sozusagen auch Strom über die Grenzen fließt. Wenn Sie sich aber in diesem Jahr die Bilanz angucken, dann werden Sie feststellen, dass Frankreich sehr viel Strom aus Deutschland bezogen hat. Und Sie werden feststellen, dass Frankreich in diesem Jahr erhebliche Probleme hat mit seiner Flotte. Etwa die Hälfte der Kraftwerke ist in diesem Sommer in Reparatur gewesen und nur ein Teil davon ist mittlerweile ans Netz zurückgekehrt. Das ist auch der Grund für die hohen Strompreise, die wir in diesem Sommer gesehen haben, neben den unterbundenen, der Gasförderung, die ja seit etlichen Wochen unterbrochen wurde, die auch natürlich einen massiven Einfluss auf die Preise hatte, hat vor allen Dingen auch die Situation der französischen Flotte hier einen maßgeblichen Einfluss auf die Energiepreise gehabt. Und insofern ist Ihre These in keiner Weise haltbar.
Danke, Herr Staatssekretär Wenzel. Herr Professor Tess, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Abgeordneter Brandes, lassen Sie uns mal davon absehen, dass meine Anreise von Stuttgart nach Berlin mit der Hochrisikotechnologie zivile Luftfahrt ganz gut verlaufen ist. Dann würde ich als Wissenschaftler eher dagegen plädieren, solche Begriffe in einer Diskussion einzusetzen. Und ich würde dafür plädieren, Zahlen und Fakten als Grundlage für unsere Diskussion einzusetzen. Und wenn wir über die Risiken der Kohleverstromung versus die Risiken der Kernenergie sprechen, dann sind die Zahlen, die dafür relevant sind, die Todesopfer pro produzierter Terawattstunde. Und die liegen bei der Kohlekraft, die wir jetzt wieder in Betrieb nehmen, bei einem deutlich größeren Wert als bei der Kernkraft. Und insofern plädiere ich eben dafür, die Risiken von Technologien anhand von Fakten und von Zahlen und nicht anhand von politischen Begriffen festzumachen.
Danke schön, Herr.
Ja, ergänzend ist zu sagen, was die Forschungslage in der Sicherheitsforschung angeht, gibt es eigentlich keine Forschungsliteratur, die von Hochrisikotechnologie im Zusammenhang mit Kernenergie redet. Da gibt es andere Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel High Reliability Organizations, also Hochzuverlässigkeitsorganisationen. Und wir sollten tatsächlich, wenn wir evidenzbasiert Politik machen wollen, uns eher von diesen Begrifflichkeiten verabschieden, die eher im Bereich der Risikowahrnehmung anzusiedeln sind. Also da gibt es viele sozialpsychologische Forschung darüber, dass Menschen etwas als hochrisikoreich wahrnehmen, was aber nicht unbedingt identisch ist mit dem tatsächlichen Risiko. Was Welt- und Atomkraft angeht, ich kann nur darauf hinweisen, dass in den Industriestaaten des globalen Nordens jene Staaten, die erfolgreich ihre Elektrizitätssysteme dekarbonisiert haben, entweder massig Wasserkraft nutzen oder Kernenergie oder beides. Und das ist genau das, was uns angeht. Wir sind ein Industriestaat des globalen Nordens. Wir sind nicht irgendwo mit dünner Bevölkerungsdichte und viel Wasserkraft unterwegs, sondern wir müssen aufpassen, dass wir uns dekarbonisieren, ohne uns zu deindustrialisieren. Danke.
Danke, Frau Dr. Wendland. Das Fragerecht geht jetzt an die Fraktion Die Linke. Der Kollege Sören Pellmann, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, liebe Petentin, lieber Petent. Der Verweis auf insbesondere Frankreich halte ich mit Blick auf den letzten Sommer für zumindest zu hinterfragen. Ich habe, Herr Professor Tess, eine Frage an Sie. Zum einen, Ihre Kollegin sprach gerade davon, dass die Lieferzeiten für neue Brennstäbe, ja, hätte man sie eher bestellt, hätte, aber hat man nicht, bis zu einem Jahr betragen. Das heißt, wenn man sie jetzt bestellen würde, wären wir bei Lieferung Ende 23. Was passiert in der Zwischenzeit und insbesondere, wie schätzen Sie das Risiko, wenn die Reaktoren hoch und runter gefahren ein und welche zeitlichen Abläufe spielen dabei eine Rolle? Und ans Bundesministerium für Umwelt habe ich die Frage, wann werden die seit 2019 ausgesetzten periodischen Sicherheitsüberprüfungen nachgeholt? Zweite Frage, planen Sie eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen? Und letztens, das ist anschließend, weil, glaube ich, noch nicht beantwortet, was das die Versicherungsmöglichkeit von AKWs betrifft, die konkrete Frage, wer übernimmt denn die Haftung für mögliche Unfälle oder Störfälle ab dem 01.01.2022? 2023.
Dankeschön, Herr Kollege. Herr parlamentarischer Staatssekretär Kühn, bitte.
Ja, danke für die Fragen. Also die PSÜ wird nicht nachgeholt, weil die PSÜ nur notwendig wäre, wenn wir in einen längeren Betrieb gehen würden, also in Laufzeitverlängerung über den sozusagen jetzt geplanten Streckbetrieb, der diese Woche im parlamentarischen Verfahren ist. Und von daher wird die PSÜ nicht nachgeholt. Bei einer Verlängerung wäre eine PSÜ zwingend notwendig. Und eine PSÜ ist eben nicht nur Papierarbeit, ja, sondern sie ist eine längere Überprüfung des gesamten Kraftwerkes hinsichtlich der Frage des neuesten wissenschaftlichen Stands nach Technik. Und da gibt es sicherlich, und man kann nicht abschätzen, welche zusätzlichen Arbeiten daraus dann auch erfolgen für den Betrieb der Anlage. Diese Anlagen, müssen man sich bewusst machen, sind jetzt seit 13 Jahren nicht in einer PSÜ gewesen. Und da wird es sicherlich auch dort Fragen sich stellen. Die werden sich aber in dem Sinne nicht stellen, weil am 15.04. die Kraftwerke nicht mehr im Leistungsbetrieb sind danach. Und dadurch wird es auch keine PSÜ geben. Deswegen ist auch keine Umweltverträglichkeitsprüfung, auch keine grenzüberschreitende notwendig. Das wäre nach unserer Rechtsauffassung allerdings bei Laufzeitverlängerung notwendig, dass sich wie um eine Neugenehmigung der Anlage handelt. Und die Versicherungsfrage habe ich vorher schon einmal versucht zu beantworten. Es gibt keinen Betrieb dieser Technologie auf der Welt ohne staatliche Garantien. Und die jetzige Versicherungsfrage ist genauso, wie sie jetzt im Augenblick geregelt ist, liegt bei den Betreibern. Aber einen möglichen Unfall mit einer großen Freisetzung ist letztlich nicht auszuschließen. Und dafür kann ein Betreiber und diesen Schaden ist nicht versicherbar. Ja, und deswegen ist es auch aus dieser Erkenntnis heraus 2011 gewesen, dass letztlich dieser Unfall nicht letztlich auszuschließen ist. Diese gesellschaftliche Erkenntnis daraus hat ja dann auch zu dem Atomausstieg in Deutschland, zum erneuten Atomausstieg in Deutschland geführt. Und ich glaube, wenn man sich noch mal vor Augen hält, welches große Leid, welche große Katastrophe in Fukushima passiert ist, in Tschernobyl, aber auch in Harrisburg, innerhalb von einer Generation, dann ist es eben sehr gerechtfertigt, hier von einer Hochrisikotechnologie zu sprechen. Denn dieses Risiko ist mehrfach eingetreten in der Welt, nicht in irgendwelchen Berechnungen, sondern in der Realität. Und die Folgen davon werden uns noch viele Generationen beschäftigen. Und von daher ist der Atomausstieg weiterhin angezeigt. Er ist weiterhin gegeben und die Gründe haben sich seit 2011, den Ausstieg aus dieser Technologie, haben sich nicht verändert.
Danke, Herr parlamentarischer Staatssekretär Kühn. Herr Professor Tess, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Abgeordneter, bevor ich an meine Kollegin Frau Wendland für den zweiten Teil übergebe, möchte ich an dieser Stelle gern darauf verweisen, dass die Kernenergie entgegen anderslautenden öffentlichen Meinungen erstens eine gut regelbare Energieform ist und zweitens eine Energieform, die mit Solarenergie und Windenergie sehr gut zusammenpasst und insofern eine sehr passende technische Basis für die Dekarbonisierung einer Industriegesellschaft wie Deutschland bietet. Und für den zweiten Teil würde ich meine Kollegin Frau Wendland noch mal bitten zu antworten.
Ja, weil die Frage ja. Ja, Entschuldigung, weil die Frage ja war, müsste eine PSÜ nachgeholt werden im Falle einer längeren Laufzeitverlängerung? Die Antwort ist eindeutig ja. Ich verweise aber auch auf die Stellungnahme des ehemaligen Mitglieds der Reaktorsicherheitskommission Ulrich Waas für den Umweltausschuss, der auch heute tagt, der das auch noch mal ausgeführt hat, dass das keine Probleme eigentlich stellt. Auch An- und Abfahren, das heißt, die Anlagen würden in Revision gehen und dann Brennelementwechsel machen und einen ganz normalen Anfahrprozess durchlaufen. Das ergibt also keine Zusatzprobleme. Wenn auf die Unfallerfahrung der Kerntechnik rekurriert wird, kann man natürlich kurz und knapp sagen, man muss sich tatsächlich die Anlagen angucken, die da betroffen waren. Und da kann man ganz kurz sagen, hätte ISA 2 in Tschernobyl gestanden, kennten wir den Namen Tschernobyl nicht. Und hätte ISA 2 in Fukushima gestanden, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht, weil wir wissen, dass unsere Kernkraftwerke die Hochwassersolidität beim 10.000-jährigen Hochwasser nachweisen müssen, während in Japan das 100-jährige ausreichte. Und da hat man schlicht den 15-Meter-Tsunami in den 100 Jahren eben nicht drin gehabt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen unseren Anlagen und der japanischen Anlage. Danke.
Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aufgrund der Tatsache, dass wir schon sehr fortgeschritten in der Zeit sind, mache ich jetzt einen nicht populären Vorschlag, aber ich bitte Sie, eine Frage, eine Minute und eine Minute Antwort. Ansonsten kriegen wir das zeitlich nicht mehr hin. Herr Kollege, das Fragerecht geht an die SPD-Fraktion, der Kollege Bengberg, bitte.
Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich finde das sehr amüsant, weil das normalerweise im Klima- und Energieausschuss passiert, dass direkt vor mir immer die Fragen gekürzt werden. Das ist mittlerweile schon fast eine Tradition. Trotzdem, ja, herzlichen Dank auch für die Petition. Ich finde es sehr interessant, dass Sie, Professor Thees, die ganze Zeit das wissenschaftliche Verständnis und den wissenschaftlichen Anspruch anmerken. Und aber bei E-Fuels und E-Autos und Erzeugungseinrichtungen, über das wir ja sprechen, nämlich ein Atomkraftwerk bzw. andere Energieerzeugungseinrichtungen, dass Sie das fleißig durcheinander schmeißen, um hier durchaus ein verzerrtes Bild, was die den CO2-Konsum dieser jeweiligen Sachen betrifft, darzustellen. Das ist durchaus schwierig. Ich würde aber gerne einmal auf Ihren Eingangsspruch zurückkommen, dass Sie sagten, freundlich wie die Sonne, zuverlässig wie die Kohle. Sonne strahlt auch. Es ist erwiesen aus einer Studium vom Bundesamt für Strahlenschutz von 2007, dass Kinder im Umkreis von 5 Kilometern eine Krebsrate von +60% haben und eine Leukämierate von +100%. Dazu meine Frage an Sie, wie würden Sie damit umgehen? Würden Sie weiterempfehlen, dort AKWs laufen zu lassen und dort Kinder zu bekommen im Umfeld? Das ist ja meist im urbanen Raum. Das vielleicht erstmal an dieser Stelle.
Dankeschön. Herr Professor Thees, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Abgeordneter. Zum ersten Teil Ihrer Frage, den möchte ich selbst beantworten. Den zweiten Teil würde ich meiner Kollegin Frau Wendland übergeben. Es ist unter Klimaökonomen Konsens, dass die zentrale Größe für die Beurteilung der Klimaschutzeffizienz einer Technologie die CO2-Vermeidungskosten sind. Diese Größe gibt an, wie viel Euro ich in die Hand nehmen muss, um eine Tonne CO2 einzusparen. Und diese fundamentale Größe ist unabhängig davon, ob ich über eine Energieherstellungstechnologie oder über eine Technologie wie E-Fuels oder über Elektroautos spreche. Die CO2-Vermeidungskosten sind die zentrale Größe der Klimaökonomie. Und mit dieser zentralen Größe müssen wir die Klimaeffizienz unserer technischen und politischen Klimaschutzmaßnahmen beschreiben und analysieren. Und den zweiten Teil der Frage übergebe ich an Frau Wendt.
Nur ganz kurz.
Tut mir leid, wir sind bei einer Minute.
Ja, aber es wurde häufig überzogen und wir sind die Petenten. Vielleicht sollte uns die Möglichkeit gegeben werden.
Wissen Sie was, ich werde Ihnen die Gelegenheit geben, aber ich muss einfach jetzt erst mal gucken, dass ich durchkomme. Wissen Sie, weil dann kriege ich echt hier Probleme. Das Fragerecht geht jetzt an die CDU-CSU-Fraktion. Der Kollege Dr. Wiener, bitte.
Ja, vielen Dank. Nur eine kurze Bemerkung zur Versicherbarkeit. Natürlich sind auch Kernkraftwerke versicherbar. Da gibt es Konsortien, nur nicht in unbegrenzter Höhe. Gucken Sie mal in Ihre Kfz-Versicherung, die ist auch nicht unbegrenzt ausgestellt. Das gilt für jede Versicherung. Das nur vorweg. Ich habe nur eine Minute, deswegen auch nur eine Frage. Und ich will noch mal bei den Petenten nachhaken. Das Thema Hochrisikotechnologie ist hier mehrmals angesprochen worden. Ich verstehe es immer noch nicht. Im Ausland, gerade im hochentwickelten Ausland, werden Kernkraftwerke weiter betrieben, zum Teil sogar neu gebaut. Was wissen wir mehr als das Ausland, sodass wir immer wieder zu diesem Narrativ kommen? Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Kollege, Herr Professor Thees, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende und sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich übergebe diese Frage an meine Kollegin Frau Wendland.
Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Im Ausland wird nicht mit dieser Begrifflichkeit der Hochrisikotechnologie so operiert wie bei uns. Und gleich noch auf die Frage, das ist ein gutes Beispiel, die Dosis aus Kernkraftwerken, die wir empfangen, die betrifft 1/2000stel der Dosis, die wir aus natürlichen Strahlenquellen empfangen. Das heißt, selbst die Autoren dieser eben zitierten Studien geben zu, dass es sich da wahrscheinlich nicht um eine Kausalität, sondern nur um statistische Zufallseffekte handelt.
Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen. Die Frau Kollegin Michaelsen, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den parlamentarischen Staatssekretär Wenzel fürs BMWK. Es wird ja sehr viel argumentiert, wenn wir in den letzten Jahren konsequent die erneuerbaren Energien ausgebaut hätten, müssten wir uns den Debatten gar nicht stellen. Meine Frage ist, wie viel trägt die Atomkraft tatsächlich bei für diesen Winter und was tut das BMWK und die Bundesregierung, um für alles Weitere jetzt und in der Zukunft vorzusorgen, dass wir eine gute Energieversorgung sicherstellen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr parlamentarischer Staatssekretär Wenzel, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. In der Tat haben wir heute schon viele Argumente ausgetauscht. Ich will noch mal auf die Kosten und die CO2-Vermeidungskosten bei dieser Gelegenheit zurückkommen, weil das natürlich auch wichtig ist, um die Energieversorgung sicherzustellen, um wettbewerbsfähig zu sein. Als Industrieland spielen die Kosten eine wichtige Rolle. Und da kann man sich alle Studien angucken und stellt fest, LCOE, also Levelized Cost of Energy, kann man sich die Lazard-Untersuchungen angucken, liegt Atomkraft über 150 Euro pro Megawattstunde, die Erneuerbaren liegen unter 50. Guckt man sich das IAEA an, auch die Studien, wo die Netzsystemkosten integriert sind, liegt man bei Atomkraft deutlich über 100 Euro pro Megawattstunde, bei Wind und Solar etwa bei 60. Also, nächster Faktor, den Sie anbringen, CO2-Vermeidungskosten. Sie ignorieren sehr konsequent unser Emission Trade System in Europa, was dafür sorgt, dass Vermeidung von CO2 immer an der Stelle stattfindet, wo die technologischen Vermeidungskosten am geringsten sind. So wirkt das ETS-System. Und insofern haben wir hier einen sehr effizienten Mechanismus. Wir sehen, dass immer dann, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, die Stromkosten massiv, die Strompreise massiv nach unten gehen. Wir sehen auf der anderen Seite in diesen letzten Monaten, dass in den Ländern, wo viel Kernkraft ist, der gegenteilige Effekt eintritt. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Länder, die hier konsequent in den Ausbau gehen, wir wollen 80% bis 2030 mit erneuerbaren Energien versorgen, wir haben jetzt etwa knapp 50, dass die auch die Länder sind, die sich am Ende als wettbewerbsfähig darstellen, die ihre Industrie auch kostengünstig mit Strom versorgen können. Und da mache ich einen Punkt. Danke.
Dankeschön. Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt weiter an die FDP-Fraktion, an den Kollegen Totenhausen, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass unser Ziel ist, bald 100% erneuerbare Energien zu haben. Gleichwohl wollen wir Energiesicherheit, bezahlbare Energie. Deswegen geht meine Frage an Staatssekretär Wenzel. Wir haben über Brennstäbe gesprochen, lieferbar aus Russland, aus Kasachstan. Aber ich weiß auch, dass Kanada und Australien sich anbieten, Brennstäbe zu liefern oder mindestens Uranerze. Genauso wissen wir, dass Frankreich vielleicht stimmt das auch nicht, meine Information, vielleicht können Sie mir das mal sagen, angeblich Erze eingelagert hat für die nächsten 50 Jahre. Und können wir nicht einfach aus Frankreich Brennstäbe beziehen, weil die Atomkraftwerke laufen ja momentan sowieso nicht. Besteht da eine Möglichkeit, deren Brennstäbe, ich weiß, dass sie nicht immer passen, aber kann man die nicht passend machen, um dann anschließend die bei uns zu übernehmen?
Danke, Herr Kollege. Herr Staatssekretär Wenzel, bitte.
Ja, aber in der angegebenen Zeit ist es ungerecht gegenüber dem Petenten.
Jetzt ist es langsam. Du hast am Anfang eine Minute überzogen. Herr Staatssekretär, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Danke für die Frage. Frankreich bezieht unter anderem über Framatom Uran aus Frankreich, aus Russland. In welchem Umfang, darüber macht Frankreich keine Angaben. Man kann die Angaben sich aber bei der Supply Agency von Euratom angucken. Da haben sie eine ziemlich gute Aufstellung auch der Lieferländer. Man muss sich immer die vier Komponenten angucken: Natururan, Konversion, Anreicherung und Brennelementefertigung. Und da stellt man fest, Russland hat knapp unter 50% etwa. Und deswegen haben wir hier auch eine sehr hohe Abhängigkeit. Wenn Sie jetzt bei Westinghouse bestellen, müssen Sie natürlich immer im zweiten Schritt gucken, wo hat Westinghouse seine Komponenten gekauft, wo hat Westinghouse anreichern lassen. Dann stellen Sie fest, ein Großteil der Atomkraftwerke, die weltweit laufen, ist eben abhängig von russischen Lieferungen. Etwa Kasachstan, Usbekistan und Russland kommen auf etwa 50% allein beim Natururan. Auch wenn man sich anguckt, wo die Wagner-Gruppe aktiv ist, dann gibt es da auch auffällige Parallelen.
Danke schön, Herr Staatssekretär. Das Fragerecht geht an die AfD-Fraktion, der Kollege Brandis.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es ist erstaunlich, dass anscheinend die Ampel immer noch die physikalischen Gesetze außer Kraft setzen kann. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Tess bezüglich der Menge des hochradioaktiven Abfalls und der Technologien der Kernkraft insgesamt. Es wird ja immer noch so heute argumentiert, als wäre die Kernkraft immer noch die Technologie der 70er Jahre mit all dem Abfall, der dadurch entsteht. Können Sie uns vielleicht ein bisschen darüber aufklären, wie die Entwicklung in den letzten 40, 50 Jahren war, ob diese Abfallmengen immer noch so anfallen und ob die aktuellen Technologien an Atomkraft nicht vielleicht eine höhere Effizienz haben und auch eine geringere Abfallmenge? Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Professor Tess, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass das zentrale Lagerproblem der Kernenergie eine Langzeitlagerung ist. Ich betone Langzeitlagerung, weil die Lagernotwendigkeit für die Isotope, also für Strontium und für Cäsium, das sind also die, die abklingen müssen, die liegt bei etwa 280 oder 300 Jahren. Das heißt, die meisten Probleme, die bei dem sogenannten hochradioaktiven Abfall auftreten, sind Probleme, die Sie lösen können, indem Sie den radioaktiven Abfall über eine Zeit von einigen 100 Jahren lagern. Das ist der Punkt 1. Der zweite Punkt besteht darin, dass innovative Reaktorkonzepte, mit denen wir heute schon in der Forschung arbeiten, nicht in Deutschland, aber weltweit, dass innovative Reaktorkonzepte darauf angelegt sind, diese Reststoffe weiter zu nutzen, weil da 90% Energie drin stecken. Und wenn Sie diese beiden Dinge im Blick behalten, dann stellen Sie fest, Endlagerung ist nicht alternativlos. Wir müssen über Zwischenlagerung reden. Und zweitens, neue Reaktorkonzepte werden weltweit erforscht und werden uns in die Lage versetzen, diesen abgebrannten Kernbrennstoff, in dem noch 90% Energie enthalten sind, in Zukunft sinnvoll zu nutzen.
Vielen Dank, Herr Professor Tess. Zum Schluss geht das Fragerecht an die Fraktion Die Linke, der Kollege Pellmann, bitte.
Ich freue mich ja, dass wir in der letzten Runde noch zur Thematik Endlagerung gekommen sind, Herr Tess, Herr Professor Tess, dafür vielen Dank. Die Frage ist ja aber, Sie haben jetzt gesagt, ja, man hat 300 Jahre, es gibt ja auch noch welche, die haben eine Halbwertszeit, die deutlich höher ist, was wir lagern müssen. Wo soll das Ganze abgelagert werden? Und meine zweite, vielleicht nicht ganz unwichtige Frage, wer trägt denn die Kosten für die Endlagerung und wie hoch schätzen Sie die ein?
Ich gehe davon aus, die Frage geht an den Petenten.
Danke schön. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, sehr geehrte Frau Vorsitzende, ich würde diese Frage an meine Kollegin Frau Wendland weitergeben.
Ja, wir haben international ein schönes Beispiel, ein fast fertig gebautes Endlager in Finnland, in Onkalo, das ungefähr 3,5 Milliarden Euro kosten wird. Da wird der Atommüll in Kristallin, das heißt in Granit, eingelagert. Und dieses Endlager ist, und das gilt auch als internationaler Standard, ausgelegt für 100.000 Jahre Langzeitlagerung. Das heißt, hier ist die Lösung tatsächlich das tiefengeologische Langzeitlager.
Vielen Dank für die Disziplin, die wir hier auch hatten. In Anbetracht auf die Uhrzeit beende ich jetzt die Behandlung dieser Petition. Können wir vielleicht noch einen Moment beieinander bleiben? So. Ich danke Ihnen, Herr Professor Tess und Frau Dr. Wendland, für Ihr Kommen und für die Fragen, die Sie beantwortet haben. Darüber hinaus danke ich Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Christian Kühn und Stefan Wenzel für Ihre Zeit. Damit sind wir am Ende der öffentlichen Sitzung. Ich bitte, die Aufzeichnung zu beenden. Ich unterbreche die Sitzung für 10 Minuten, um die Zeit für die Vorbereitung für die nachfolgende Sitzung zu geben. Den Zuschauerinnen und Zuschauer bitte ich, jetzt den Saal zu verlassen. Dankeschön.